Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Heute wieder mit einem fantastischen Gast. Alain Frey ist da, der Schweizer, der seit Jahren die deutsche Comedy-Szene aufmischt. Wir sprechen über seinen, wie ich finde, bemerkenswerten Weg von der Theater- auf die Stand-Up-Bühne. Alain ist ja gelernter Schauspieler, was viele gar nicht wissen. Früher war er mit dem Froschkönig auf Tour und hat Kinder im Theater begeistert. Heute bringt er in erster Linie Erwachsene mit seinem aktuellen Stand-Up-Programm grenzenlos zum Lachen. Ich habe im Vorfeld auch nochmal drüber nachgedacht, wann ich eigentlich das erste Mal in der Schweiz war. Und da kam mir gerade nochmal meine Schweiz-Geschichte aus meinem neuen Buch Hilfe, ich bin zu nett in den Sinn. Eine traurige Geschichte eigentlich aus meiner Kindheit. Du weißt ja, Kinder können grausam sein. Und ein Erlebnis dieser Art hat mich rückblickend wohl ein bisschen mehr geprägt, als ich lange wahrhaben wollte. Das kam dann im Zuge des Buches wieder hoch. Ja, das war damals so, dass das Rote Kreuz eine Skifreizeit in der Schweiz angeboten hat. Ich war noch in der Grundschule, wollte aber unbedingt von Bayern aus dahin. Doch da gab es gleich dann mehrere Knackpunkte. Ich war zu jung, ich war noch nie allein verreist und der Spaß sollte 500 Mark kosten, was Anfang der 80er Jahre für unsere Familie wirklich viel Geld war. Ich habe mich locker gelassen und schlussendlich ließen sich dann meine Eltern auch nach Rücksprache mit den Verantwortlichen darauf ein. Ich bekam eine Sondergenehmigung und saß dann auch irgendwann im Reisebus mit zig anderen Kindern und vor allem Jugendlichen auf dem Weg in die Alpen. Ja. Und dann kamen wir an in diesem schönen Schweizer Skiort Grindelwald und dann war Schluss mit lustig, ja, und meinem beschaulichen Kinderleben. Das Übel lauerte nämlich gleich in meinem Viererzimmer in Form meiner drei Mitbewohner. Teenies, die diese Freizeit für mich zum Horrortrip gemacht haben. Ich hatte mich aufs Skifahren gefreut, ja. Ich hatte die tollen Pisten vor Augen und vor allem diesen tollen Blick auf Eigermönch und Jungfrau. Die drei Berge bilden da wirklich ein Massiv, das aus der Nähe noch beeindruckender ist als auf Bildern. Die Eiger Nordwand konnte ich direkt von meinen Fenstern in der Jugendherberge aus sehen und ich fand das wahnsinnig imposant, ja. Allerdings auf meiner Stube war sehr schnell klar, dass bei uns die Reise ein bisschen woanders hingeht, direkt in Richtung Hölle. Ja. Ich wurde täglich von den Zimmergenossen nach Strich und Faden verarscht und die Jungs hatten natürlich mit dem neunjährigen Ingo gar nichts anfangen können. Die waren an Mädchen interessiert. Ich wollte Skifahren. Ja. Zudem war ich natürlich das perfekte Opfer. Ein braver Bub, der ein durch und durch netter Junge war. Ja, meine Sachen flogen aus dem Fenster, auch meine neuen Lederhandschuhe mit dem Adler der österreichischen Skinationalmannschaft. Die hatte mir meine Patentante extra für den großen Skiurlaub spendiert und die sind dann im Dreck gelandet. Und Kinder können so grausam sein, das ist leider wahr. Ja. Ich habe es am eigenen Leib erlebt und das ist dann noch grausamer. Ja. Das Trio erzählte mir abends irgendwelche widerlichen Albtraumgeschichten. Ich musste jeden Tag Abspüldienst in der Küche machen, freiwillig, ja, natürlich auf Ansage der Älteren, die da überhaupt keine Lust drauf hatten. Und was habe ich gemacht? Nix. Ja. Ich litt, setzte mich natürlich nicht zur Wehr. Ich habe auch niemanden angeschwärzt. Erstens wollte ich nicht noch mehr Ärger und zweitens konnte ich mit dieser Situation überhaupt nicht umgehen. Ja. Ich wollte keinen Streit und ich hatte Stress von der wirklich übelsten Sorte an der Backe. Ein Problem, für das ich damals einfach keine Lösung finden konnte. Und ich habe mich wirklich bemüht, doch die Anspannung und die Verzweiflung haben sich wirklich Tag für Tag da ihren Weg gebahnt. Ich habe dann meistens still und heimlich geweint und habe nur gedacht, Hauptsache es kriegt niemand mit. Wenn du jetzt sagst, ja, warum hast du nicht deine Eltern angerufen? Keine Chance, ja. An sowas hätte ich nur wirklich überhaupt nicht gedacht, das war nicht möglich, denen da jetzt auch nochmal zusätzlichen Stress und Ärger zu machen. Es gab tatsächlich ein paar größere Mädchen, die Mitleid mit mir hatten, aber wirklich helfen konnten auch die mir nicht. Ja. Ich war diesem Psychotrio ja spätestens nach dem Abendessen im Zimmer wieder hilflos ausgeliefert. Da war ich mutterseelenallein und dem Ganzen einfach überhaupt nicht gewachsen. Ja. Bin da vor traumhaft schöner Bergkulisse gesessen und habe mich jeden Tag gefragt, warum ich unbedingt mit auf diese verdammte Freizeit wollte. Ich habe dann allerdings Mittel und Wege gefunden, damit umzugehen. Am Abend, wenn wir in größerer Gruppe bei Gesellschaftsspielen zusammensaßen, da konnte ich meinen früh erprobten Entertainment-Qualitäten freien Lauf lassen, lustige Geschichten erzählen, meinen Skilehrer nachmachen oder pantomimisch Rätselaufgaben lösen. Das machte Spaß und ließ mich dann zumindest kurzzeitig die angespannte Zimmersituation vergessen. Ich habe quasi, so habe ich es im Buch geschrieben, um mein Leben performt, ja, für mehr Ruhe auf dem Zimmer und einen entspannteren Schlaf ohne Angst vor dem nächsten Morgen. Ein bisschen habe ich mich gefühlt wie ein Gladiator im alten Rom, ja, der im Kolosseum zur Volksbelustigung kämpft. Meine Überlebensstrategie hieß damals Entertainment. Ja. Und viele dieser blöden Erlebnisse aus diesem Skilager habe ich schlicht verdrängt. Ja. Meine Eltern haben ihren Sohn nach der Rückkehr kaum wiedererkannt. Und ich weiß nur, dass ich in diesem kleinen Skiurlaub den abschließenden Abfahrtslauf gewonnen habe. War wahrscheinlich auch der Grund, warum ich ein Jahr nach diesem Horrortrip wieder in die Schweiz wollte. Die Erinnerung an die schlechten Erfahrungen und meine Tränen vom ersten Mal hatte ich wohl auch einfach verdrängt. Ja, den Konflikt mit mir selbst auszumachen und tief in mir ruhen zu lassen, über Jahre, Das hatte wohl einmal mehr funktioniert. Als ich mir das jetzt fürs Buch nochmal aufgeschrieben habe, war das wirklich echt auch traurig. Ja? Während ich die Erlebnisse Revue passieren ließ, kamen dann die Bilder und Erinnerungen zurück. Mal einzeln, mal schemenhaft, mal auch richtig plastisch. Ja, diese Augenblicke, in denen ich allein im Schlepplift fahren musste, weil keiner mit mir fahren wollte. Und dann ist mir der Bügel auch noch vom Po rausgerutscht. Ich musste den Bügel dann mit beiden Armen nehmen, klammerte mich da fest. Hinter mir lachten und feixten die anderen. Doch ich habe bis zum Schluss durchgehalten. Ja, ich war stark, ich hielt bis zur Liftstation oben und war danach fix und fertig. War allerdings im Rückblick auch eine reife Leistung für einen Neunjährigen. Ein kleines Erfolgserlebnis vielleicht zwischen vielen traurigen Momenten. Also heute bin ich sehr froh, dass ich diesen Urlaub heil überstanden habe und meine Eltern trotz aller neuen Überredungsversuche einen zweiten Trip nicht ermöglichten. Ja, sie wollten ihren Jungen wohl weiter glücklich sehen und nicht so verändert und verängstigt wie in den Tagen nach meinem ersten Schweizaufenthalt. Die Schweiz übrigens als solche liebe ich immer noch. Vielleicht habt ihr gehört, ich war neulich auch zu Gast in Comedy und Schoki, einem tollen Podcast in der Schweiz. Und ich habe jetzt wieder einen tollen Schweizer in meinem Podcast, einen der sympathischen Schweizer, wie ich finde, die ich kenne, Alain Frey, der auch drüber spricht, wie er einst bei der Talentschmiede des Quatsch Comedy Club scheiterte und warum er mit Kristall auch in Los Angeles auf der Bühne stand. Freue dich auf ein spannendes Gespräch mit einem sehr entspannten Star der Comedy-Szene. Viel Spaß mit uns.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears, it's the Ingo-Nomsen Show!
Recording in progress.
Servus Alain, grüß dich.
Hallo Ingo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass das geklappt hat. Du bist ja nach wie vor fast jeden Abend irgendwie auf einer Bühne. Was ich total spannend finde, dass für dich ja Comedy auch in Anführungsstrichen nur die zweite Option war, oder? Du warst eigentlich schauspielmäßig in Deutschland unterwegs.
Ja, also eigentlich. Das eigentlich muss man groß so mit Ausrufezeichen. Also ich wollte Schauspieler werden. Ich kam nach Deutschland. Da habe ich noch geredet wie so ein richtiger Schweizer.
Ja? Die haben dir das abtrainiert.
Ja, genau. Ich habe mich wirklich so beworben, so grüezi, ich komme aus der Schweiz, ich möchte Schauspieler werden. Und die waren so, nee, das glauben wir nicht. Und doch, ich habe es irgendwie geschafft, dass sie mich genommen haben auf der Schauspielschule. Und dann dadurch reingerutscht in die Comedy. Und tatsächlich liegt mir das viel mehr. Also ich bin gerne frei auf der Bühne und du bist nirgends so frei wie als Stand-Up-Comedian.
Ja, seit wie vielen Jahren machst du jetzt Comedy?
Ich glaube, ich habe jetzt etwa so 10 Jahre gerade. Ich habe kürzlich gerade vom Quatsch Comedy Club, haben die mir so ein Dings geschickt, so ein Mini-Pokal. Hey, 10 Jahre bist du bei uns? Und ich dachte mir so, was war das denn? Das krass, ist so gefühlt, ne? Es fühlt sich an wie gestern, aber ja. Also ich bin auch schon ein bisschen dabei.
Was war für dich dann die Initialzündung, überhaupt mal Comedy zu machen und auf eine Bühne zu gehen? Und war das auch so eine Open-Mic-Geschichte oder wie hat sich das entwickelt?
Nee, bei mir war es tatsächlich so, also ich hatte das immer so im Kopf. Also ich fand es immer cool, aber zu meiner Zeit, also 10 Jahre zurück, es gab Open-Mics gar noch nicht so. Das gab es nicht, dass man wirklich mal sagt, ich gehe jetzt auf eine Open-Mic, ich spiele da was. Aber dann hat mir ein Kumpel erzählt, dass es die Talentschmiede im Quatsch-Comedy-Club gibt. Das hat damals Cindy aus Marzahn moderiert. Ach. Und dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, dass da kann man so sich bewerben, dann kommt man weiter und so und man muss immer so eine Runde überstehen. Und ich meinte zu meinem Kumpel, hey, hör mal zu, ich gehe da hin und ich komme da locker weiter. Ja? Dann muss ich da ein Video hinschicken, einfach habe ich vor der Kamera mich gefilmt, wo ich irgendwas selbst ausgedacht, gerade runtergeschrieben, noch nie auf einer Bühne gestanden, Stand-Up-mäßig. Und dann bin ich da hingegangen und ich bin sofort rausgeflogen in der ersten Runde. Sofort. Ohne Wenn und Aber. Aber da habe ich schon gemerkt, so, ey, aber das macht mir Spaß. Also ich fand das sehr cool. Und dann halt eben dann erst informiert richtig, wo kann man hin, was könnte man machen. Und so peu à peu weitergekommen dann.
Hättest du damals gedacht, als du das erste Video gemacht hast, dass das irgendwann dein Lebensinhalt sein würde und der Mittelpunkt deines Berufslebens, als Comedian auf der Bühne zu stehen und Menschen zu begeistern?
Ich glaube tatsächlich beim Video noch nicht, wo ich das für diese weißen Wand gemacht habe. Aber tatsächlich sehr schnell, nachdem ich diesen Auftritt hatte bei Cindy, da bei dieser Talentschmiede, auch wenn ich da abgekackt bin, also abgekackt für einen Anfänger war das okay, habe ich sofort gemerkt, oh, ich glaube, ich habe gespürt, das liegt mir und da habe ich super, super Lust drauf. Und tatsächlich war ich sehr schnell, wo ich dachte, ja doch, damit werde ich irgendwann mein Geld verdienen. Ja,
du hattest vorher eine Schauspielausbildung gemacht, wo war das in Deutschland?
Ja. Das war die Freie Schauspielschule Hamburg. Nichts Riesiges.
Naja, aber immerhin so, dass du danach auf Tournee gegangen bist als Schauspieler, ne?
Guck mal, wo hast du deine Infos her? Ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen, weißt du?
Ja, aber was hast du da so gespielt irgendwie? Pension Schöller und so Boulevard-Sachen oder was für
wir haben für Kinder gespielt. Das war Tourneetheater für Kinder und wir haben zum Beispiel den Froschkönig gespielt und ich habe den Eisernen Heinrich gespielt, was die schlimmste und langweiligste Rolle der Welt ist und eigentlich ist das ja ein guter. ja, eigentlich. Aber ich wurde immer so geschminkt, sobald ich diese Bühne betreten habe,
haben
500 Kinder haben gebuht. Ich schwör's dir, 500 Kinder, das war das traumatischste Erlebnis in meinem Leben. Und das hat aber hat Spaß gemacht, war eine geile Erfahrung, aber halt so richtig so am Anfang, weißt du, ja, vom Schauspiel.
Ja, aber ich meine, Kinder sind sowieso das strengste Publikum, oder? Wenn du da verkackst, wie du gerade gesagt hast, dann bist du bei denen auch unten durch. Ja, das strengste,
aber sie sind auch nicht sehr... Also ich sage jetzt mal so, ich will nicht sagen, dass Kinder viel Ahnung haben, weißt du? Die sind einfach so, wenn du halt was machst, die geben dir sofort Resonanz, ja? Ja. Ob die berechtigt ist oder nicht. Ja. Und deswegen, ich empfehle jedem, er soll mal Kindertheater machen, super lustig.
Ja. Ist es denn so, dass du trotzdem aus dieser Schauspielausbildung nicht eine Menge mitgenommen hast für deine Arbeit jetzt auf der Bühne? Also allein dieses mit der Bühne fein sein, mit sich selber im Reinen sein, wenn man auf die Bühne geht und zu wissen, wie man spricht und was man da macht, ist doch bestimmt ein gutes Grundhandwerkszeug gewesen, oder?
Ja, also ich finde gerade dieses, hast du schön gesagt, im Reinen sein, dass man weiß, man geht auf eine Bühne und man ist jetzt nicht, ich war nie sehr krass nervös, weil ich wusste halt, eine Bühne funktioniert so, man geht hoch und da gucken dich Leute an. Ja. Das war da. Sonst aber tatsächlich finde ich Schauspiel und Stand-up schon sehr unterschiedlich. Also das eine ist halt wirklich super frei. Da sollst du auch du sein, da sollst du ganz, also ich, für mich war immer Schauspiel sehr eng. Also du hast ja trotzdem erstmal einen Text natürlich, weil dann hattest du Anweisungen und ich musste mir sogar eher Sachen abgewöhnen. Aber im Großen und Ganzen hat es auch nicht geschadet.
Ja. Ja, den Schweizer Akzent abgewöhnen, oder?
Das sowieso, also das war furchtbar. Da möchtest du mich nicht hören.
Ich weiß, dass mich meine Schauspielerin, ich hatte so von 15, 16 bis ich so 21, 22 war, eine sehr strenge alte Schauspiellehrerin in München und bin dann immer nach München gefahren und bin da einmal die Woche geknechtet worden. Die hat mir meinen ganzen fränkischen Dialekt rausgeknechtet und das war natürlich auch dann, ja, die war richtig hart. Ja, da gibt's ja den, ich weiß nicht, kennst du noch die Haiverse? Barbara saß nah am Abhang, ging gar sangbar, zaghaft, langsam, wo du diese ganze
Nie gehört. Ich glaube, ich hatte eine sehr nette
Anfang. Ich wollte gerade sagen.
Ich wurde nicht geknechtet. Nein. Ich weiß nicht, was bei dir passiert ist.
Nein, also ich fand das sehr gut, weil ich dann auch zum ersten Mal das Gefühl hatte, okay, jetzt kannst du auf die Menschheit losgelassen werden. Jetzt kommt der Franke nur noch hoch, wenn es denn sein muss. Bei dir kommt der Schweizer noch hoch, wenn du fluchst, habe ich gehört. Ne?
Ja, wenn ich fluche und wenn ich was getrunken habe. Also Alkohol. Ich trinke nicht viel, ja, genau. Aber tatsächlich, du kannst es dann nicht so unter Kontrolle haben. Ja? Und das ist wirklich so, wenn ich zum Beispiel erschrecke, wenn mich jemand erschrickt, dann fluche ich immer auf Schweizerdeutsch. Weil ich dann aus dem Affekt heraus immer Schweizerdeutsch.
Was ist so der schlimmste Fluch auf Schweizerdeutsch?
Ja, der schlimmste, ich sage jetzt mal so, der häufigste ist Gott verdammi. Und das heißt übersetzt, Gott verdammt mich.
Ja, ich
und das so, das sagen alle.
Ja.
Also das ist so, das sagt jeder. Also wenn irgendwas passiert, ah, Gott verdammt.
Ist die Schweiz so ein gläubiges Land?
Ja, anscheinend. Ich glaube, wir sind ja. Und auch geknechtet.
Hast du, weil wir gerade jetzt bei der Schauspielerei stehen geblieben waren, dann irgendwann noch mal was gemacht? Jetzt als erfolgreicher Stand-Up-Comedian kriegt man doch auch so Angebote, in irgendwelchen Filmen, Serien mitzuspielen und so.
Eben leider nicht. Also ich überlege gerade, vielleicht habe ich es vergessen. Aber doch, obwohl ich habe jetzt gerade einen Piloten gedreht für eine Sketch-Show und die werden jetzt gerade geguckt, ob die gekauft wird. Das, aber sonst ein-, zweimal in Sketch-mäßig was, aber sehr selten. Also was ich auch schade finde. Aber du bist halt dann der Comedian. Und gerade in Deutschland ist es ja oft so, dass eben Comedians machen Stand-up, aber sie machen kein Schauspiel. Ja. Was ja in Amerika ganz anders ist. Da machen Stand-up-Comedians, sind auch so einfach Schauspieler, die Comedy machen.
Ja, was ich so toll fand, als ich, ist jetzt auch schon wieder zweieinhalb, drei Jahre her, als ich in Amerika war und dann in New York, gibt es ja so richtig, also da ist ja Comedy im Prinzip Lehrfach, die gehen das ja richtig systematisch an und so. Und dann sagte auch einer der Coaches da im American Comedy Institute, wenn du als Comedian irgendwas machst und arbeitest, dann kannst du alles machen. Du kannst Werbespots drehen, du kannst Voice-Over-Artist machen in Amerika, irgendwelche Filme vertonen, du kannst eben Stand-Up machen, du kannst in Filmen mitspielen. Ich finde, dieses Offene, wo quasi diese Berufsbilder durchlässig sind, von ernsthaft bis unterhaltsam, von Entertainment bis große intellektuelle Kunst und so, da sind die uns meilenweit voraus. Ja? Das ist in Deutschland ist noch ein bisschen mehr so Schubladendenken angesagt. Ja, obwohl es jetzt auch so ein bisschen aufbricht. Ja.
Genau, es kommt langsam, ja. Aber schon immer noch so, du bist der Comedian, also bist du der Clown und deswegen machst du nur die lustigen Sachen.
Ja. Ja. bei dir dieser Sprung dann in dieses Ernsthafte, sich mit Stand-Up-Comedy beschäftigen und an einem Solo-Programm arbeiten und wirklich irgendwie seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten, wann ist das dann passiert? Wie lange hat das gedauert von der Open Stage im Quatsch-Comedy-Club und der Talentschmiede bis hin zum eigenen Kurzprogramm jetzt, um in Mixed-Shows irgendwie den ersten Euro zu machen?
Ich glaube dann so, ich überlege gerade, 3-4 Jahre. Nee, also Solo-Programm habe ich 4 Jahre später gespielt, so zu meinem ersten Auftritt. Aber so ein bisschen Geld verdienen vielleicht nach einem Jahr. Aber weißt du, wenn wir sagen Geld verdienen, also du kriegst da mal 100 Euro zugesteckt irgendwo,
ja,
und Fahrkosten und so. Also das war dann so alles so Schritt für Schritt ganz klein und richtig erst vor vielleicht 5-6 Jahren, ja, wo es dann langsam besser lief, ja.
Ja, ja, ich habe am Anfang, als ich jetzt so die ersten Versuche dann gemacht habe, dachte ich noch, oh, habe ich so einen kurzen Blitz gehabt, so, wo ich sagst, du machst jetzt Fernsehen und jetzt machst du Comedy und fährst, weil ich habe ja gar kein Auto, ne? Ich muss mir jedes Mal ein Auto mieten und dann fährst du irgendwo in die Walachei und machst dann Auftritte und kriegst dafür 2 Getränkemarken und so. Und dann dachte ich mir, nee, scheiße, mach dir darüber jetzt gar keine Gedanken. Genieß es einfach. Scheißegal. Ja,
ja, weil,
tu es einfach. Ja, und das ist total cool.
Es hat doch auch was, oder?
Ja, ey, das ist doch auch was Cooles. Für mich ist das wirklich Rock'n'Roll, weißt du?
Ja.
Und das ist
ja
für mich so schön zu sehen. Das klingt jetzt vielleicht auch blöd, aber dass es allein funktioniert. Weißt du, ich kannte ja vom Radio und Fernsehen immer nur oder von irgendwelchen Awardshows, die ich moderiert habe, kommt Gast A, kommt Gast B, dann kommt irgendwie eine Band, die spielt, dann kommt irgendwie ein Film beim Fernsehen und noch irgendwie ein Act in der Show. Dass du jetzt völlig allein der bist, der Act ist, ja. Und da gibt's dann auch keinen Gast mehr, der kommt und so. Ich dachte am Anfang immer noch, ja, vielleicht lädst du mal Leute ein auf die Bühne oder. Und dann dachte ich, nee, das ist ja gerade der Sinn des Ganzen, ist ja, dass du einfach völlig nackt und bloß da oben stehst und wenn du halt abrauchst, dann, ja, ich habe dann irgendwie am Anfang echt dann auch gedacht, ja, genieß es, bleib jetzt einfach mal stehen, dann lacht halt keiner. Ja, das ist, passiert den Größten, oder? Das passiert doch dir bestimmt auch noch, wenn du neue Sachen ausprobierst, dass die manchmal an der Stelle lachen, wo du gar nicht damit gerechnet hättest und wo du sagst, der Lacher ist safe, dann lacht halt an einem Abend keiner.
Ja, ja, und ich finde, wie du gerade schön gesagt hast, ich habe gerade gestern ein Solo von Bill Burr gesehen, den kennst du sicher.
Ja, der klar, Amerika. Netflix und so, mega.
Genau, typ, und ich habe so ein bisschen Bock drauf gehabt und da hat er auch so ein... eine Szene gab, da waren vielleicht 8000 Menschen und dann hat er einen Gag gemacht, habe das gemerkt, der hat nicht gezündet und dann hat halt so 2-3 Leute waren so, die wollten halt so zeigen, wir sind trotzdem da und dann meinte er gleich so, nein, ist okay, ich komme mit Stille klar, also Stille ist für mich kein Problem,
ja,
das gehört dazu und hast du gemerkt, der Typ ist schon so Profi, das ist für den wirklich vollkommen okay,
ja,
wenn da auch mal keiner lacht, das gehört auch dazu.
Ich war vor Jahren bestimmt schon, das war vor meinem New York-Aufenthalt, vielleicht 6 Jahre her oder so, in New York, und bin dann immer schon früher in die Comedy-Clubs, ne? Und dann war ich einmal im Comedy-Keller. Da gibt's immer so eine Mixshow 3-mal die Woche oder fast jeden Abend. Da muss man sich ewig für Karten anstellen und so. Und dann kriegst du irgendwann eine Karte, wird dir ein Platz zugewiesen. Und dann sitze ich da und plötzlich setzt sich Ashton Kutcher neben mich, der Schauspieler.
Echt?
Dachte ich, was macht der denn hier, ne? Aber war irgendwie total lustig, ein Comedian besser als der andere. Und plötzlich, und da war es schon irgendwie 12 Uhr nachts, kommt Chris Rock auf die Bühne mit einem Stapel Zettel. Und deswegen war auch Ashton Kutcher da, weil die irgendwie Kumpel sind. Und dann sagt er, ja, und alle lachen und flippen völlig aus. Ne? Chris Rock für die Nicht-Eingeweihten, einer der größten Stand-Up-Comedians der Welt. Ne? Und dann sagt er, ja, ich weiß, normalerweise kostet es mehr als $5 und ein Bier, mich zu sehen, aber dafür müsst ihr jetzt auch akzeptieren, dass ich die Brille auflasse und hier meine Zettel dabei habe. Und dann hat er eine Stunde Gags ausprobiert. Hat auch auf die Zettel geguckt und so.
Ja,
und dann sagt er, hey, that's comedy life, ja. Also,
das ist halt geil. Und jetzt mal ernsthaft, war es gut?
Ja, da gemerkt, war natürlich, ich meine, allein wenn man jetzt irgendwie Fan ist von Stand-Up, ja, ja, und du sitzt da, ich saß da glücklicherweise an dem Abend irgendwie in der ersten Reihe, also quasi direkt da an der Bühne, und dann siehst du so jemanden, merkst dann schon, was der für eine Energie hat, wenn der raufkommt, ne? Diese Lässigkeit aus, was weiß ich, Tausenden von Auftritten, ne? Und das heißt ja immer, du musst irgendwie 10.000 Stunden irgendwas gemacht haben, damit du es richtig gut kannst. Und ich glaube, der hatte mehr als 10.000 Stunden irgendwie auf dem Buckel. Ja.
Aber das ist eine geile Story, einfach so mal Chris Rock zu sehen.
Ja, fand ich, also dann hat natürlich auch diese Mixshow ein bisschen länger gedauert, weil das natürlich die anderen 5, die da dabei waren, die sollten ja trotzdem ihr Ding spielen. Yeah. Aber das war schon irgendwie, war ein cooler Abend. Und dann hat mir irgendwann mal, ich weiß nicht, hast du früher mal Viva geguckt? Kennst du noch Frank Lemmermann? Lemmermann, das war so ein Typ mit so hoch...
Mit ganz hohen Haaren.
Ja, genau. Ja. Frank managt mittlerweile Künstler und Wir sind irgendwie über 100 Ecken verwandt und er ist auch Franke. Und wir haben mal gesprochen, er ist einer der, oder wahrscheinlich der einzige Deutsche, der im Comedy Store in L.A. als fester Comedian gearbeitet hat. Für ein oder zwei Jahre steht er auch an der Wand neben allen David Letterman und allen anderen als so Living Comic. Also der hat mit Geräuschen und so was gemacht.
Ach krass.
Und der hat mir dann erzählt, weil ich ihm das auch erzählt hatte damals, da hatten wir noch öfter Kontakt. Und dann sagt er, ja, im Comedy Store hat Chris Rock seine Oscar-Monologe geprobt. Der hat ja irgendwie zwei, dreimal die Oscar-Verleihung moderiert.
Ja,
und das haben alle Comedians, die da gearbeitet haben, jeden Abend, dann jeden Abend live verfolgt. Und dann sagt er, das war total interessant. Weil am ersten Abend hat kein Schwein gelacht, am zweiten Abend ein paar Lacher, am dritten noch ein paar Lacher mehr. Und der hat immer nur so einzelne Worte hin und her geschoben, Gags verschoben. Und am vierten Abend haben alle gelacht. Und dann hat er das am fünften, sechsten, siebten Abend auch gemacht. Und dann ist der mit der Probe auf die Oscar-Bühne gegangen. Und da hat er halt dann einen Knaller nach dem anderen gehabt.
Ja.
Also ohne Ausprobieren. Funktioniert
also gerade bei Comedy, die Leute denken ja immer so, es sieht ja also leicht aus, wenn du ein funktionierendes Programm hast, du gehst hoch, du machst deine Show, aber das ist immer harte Arbeit und eben, wie du gesagt hast, es ist manchmal nur ein Wort rumschieben, manchmal das Wort kommt dahin und das ist ja das Schöne an Comedy, also wie, ich liebe es ja, neue Sachen zu schreiben und wenn du dann endlich eine Nummer, die funktioniert, also wie Gold finden.
Ja,
und so, geil, jetzt geht's. Und deswegen ist ein wunderschöner Beruf eigentlich. Ja. Nicht in der Pandemie, aber sonst wunderschön.
Ich ich erzähle jetzt eine Geschichte. Ich habe für so ein Kurzprogramm, ich bin ja Vater geworden, mittlerweile weiß es jeder, weil es in meinem neuen Buch auch drin steht. Aber wollte ich auch ein bisschen was dazu machen und dann habe ich eine Nummer gemacht. Aber jetzt habe ich schon verraten, egal. Und dann sage ich am Anfang.
Das ist eine gute Geschichte.
Ja, das ist eine gute Geschichte. Der Gag ist ja, ich komme auf die Bühne und sage, ich bin so froh, dass ich hier da bin, weil bei uns zu Hause mega Diskussionen. Die ganze Zeit geht es um Adoption, echt eine Bürokratie ohne Ende, lauter neue Formulare und dann musste dahin rennen und dahin rennen. Ey, wir waren so durch, dass ich heute auch gesagt habe, komm, der Kleine bleibt. Na? Und der Witz war, bei der Version haben ganz wenige nur gelacht. Wenn ich aber dann gesagt habe, heute haben meine Frau und ich auch gesagt, komm, egal, der Kleine bleibt, plötzlich haben alle gelacht.
Ja, witzig.
Na, weil du das sonst alleine als Mann sagst, hör, der Kleine.
Ja, bist du der Böse?
Du der Böse, aber wenn du die Frau mit ins Boot nimmst, plötzlich finden sie die Leute lustig. Also nur so als Beispiel, wie irgendwas dann funktioniert oder eben auch nicht. Ne?
Ja, es ist super interessant. Aber kurze andere Frage, wenn wir schon dabei sind, dein Buch heißt Hilfe, ich bin zu nett.
Ja.
Warum? Also bist du so nett,
nein,
dass du sagst,
ich
schade mir?
Gibt ja extra Podcast-Folgen nochmal dazu. Und ich habe auch auf Insta schon viel dazu erzählt. Aber der Witz ist, dass ich eigentlich ein Buch schreiben wollte so über meine Reise zu mir selbst, die begonnen hat, als mein Vater starb vor gut vier Jahren. Wo ich mir gedacht habe, wo bin ich eigentlich im Leben und wo wollte ich eigentlich mal hin? Und dann habe ich geguckt, warum geht es mir in vielen Momenten nicht schlecht, weil ich war als Moderator mega erfolgreich und auch immer super, also bin ich ja nach wie vor auf der Bühne oder vor der Kamera, vor dem Mikrofon, geht es mir super gut. Aber wenn ich halt mal einen Tag nicht gearbeitet habe von den 31 im Monat, dann ging es mir scheiße und ich lag zu Hause und habe irgendwie Chips, Eis und Schokolade in mich reingestopft. Und dann dachte ich mir mal, warum ist das eigentlich so? Und warum habe ich kein Privatleben und warum sind so viele Träume auf der Strecke geblieben? Und dann ging es eben um die Geschichte, dass ich immer diese Harmonie über alles stellte. Und allen anderen wollte ich es immer recht machen und möglichst keine Konflikte, weißt du, kein Streit, Konflikten aus dem Weg gehen und immer zu allen anderen nett sein, aber eben letzten Endes dann nicht ganz so nett zu mir selbst war. Und dann hat sich dieses zu anderen zu nett sein so als eine Art roter Faden rauskristallisiert. Und dann musste ich dran denken, dass ich in den 90ern, Mitte, Ende der 90er, hat mich der Frank Elstner, da hatte ich noch Fernsehen in München gemacht, mal nach Köln zum Casting eingeladen und sagte dann nach dem Casting, nach diesen Probeaufnahmen zu mir, Herr Nomsen, wissen Sie was, Sie sind zu nett. Sie sind ein zu wohlerzogener junger Mann. Und dann poppte das so hoch, und dann dachte ich, eigentlich fasst es das irgendwie schön zusammen. Und ich bin immer noch, versuche ich nett zu sein zu allen, aber eben mittlerweile auch ein bisschen netter zu mir selbst. Und ich bin irgendwie, bei mir haben sich, wenn das Buch hat 250 Seiten oder so, da ist es noch ein bisschen ausführlicher, aber bei mir haben sich in vielen Teilen des Lebens so ein Stein auf den anderen ergeben und plötzlich bin ich wieder so der alte Ingo. Hast du Bock auf Ausprobieren? Scheißegal für wie viel Euro, einfach mal Open Mic hier und Mixed Show da für ein Appel und ein Ei und eine Tüte Chips. Also, und es macht total Laune. Also dieses Jahr ist so mein Jahr des Ausprobierens. Und ich lerne total super Leute kennen oder auch, dass ich den Podcast mache. Das ist auch so ein Ding gewesen, das irgendwie auf meiner Wunschliste stand. Und Comedy machen wollte ich, seit ich irgendwie 18 bin, Und das hat halt dann erstmal gebraucht, dass ich überhaupt 4 Wochen Urlaub mal genommen habe. Ich hatte ja nie lange Urlaub und bin dann nach New York gegangen und da hat es mich dann irgendwie plötzlich auf diese Bühne verschlagen. Und das macht Bock irgendwie. Großen Bock. Und jetzt heißt auch das Buch so. Übrigens mittlerweile die 3. Auflage draußen, ne? Nach 4 Wochen. Da bin ich schon sehr.
Okay, das ist krass. Ja, also das heißt quasi, guck mal, ich bin ja kein Buchexperte. Das heißt, wenn die erste Auflage einfach vergriffen ist,
dann kommt die zweite. Und dann kommt die 3.
Läuft bei aber, Ingo.
Naja, aber ich glaube, sie haben die 3. jetzt auch gedrückt, weil es ist ja bald Weihnachten und, okay, und der Jahreswechsel. Und die Rohstoffe werden so knapp. Weißt du, du kriegst kaum noch Holz fürs Bücherdrucken und wenn du Pech hast, dann kannst eben, wenn Leute Bücher wollen, keine mehr drucken. Und ich glaube, da haben die sich gesagt, jetzt drucken wir mal noch ein paar. Dann haben wir genug fürs Weihnachtsgeschäft, ja. Was ich jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast auch nochmal dachte, dass ja einer meiner großen, was heißt großen Vorbilder, aber ich war mega Emil-Fan. Das war ja für uns der Schweizer schlechthin, oder? Ist es auch jemand gewesen, wo du mal so die alten Sachen nochmal angeguckt hast? Das waren ja so die 80er Jahre, ne, mit irgendwie.
Ich habe gar keinen Bezug zu Emil. Echt? Also wirklich null. Ich meine,
du weißt, wer das ist. Ja, du bist 10 Jahre jünger als ich mindestens, ne? Irgendwie, du bist Jahrgang 80er irgendwann, oder?
83,
ja. Genau. Ja, Emil war damals ja. Also dieser Sketch, wenn die Bombe tickt, dann ist es eine Zeitbombe.
Boah, ey, ich habe keine Ahnung,
was du sprichst. Du
ja. Ich habe keinen Schimmer.
Ey, Emil war der Megastar, ja, für uns.
Tatsächlich null.
Das war der Gerhard Polt der Schweiz irgendwie so. Ne? Gerhard Polt.
Ja, aber ich meine, das ist ja nicht so, also wie gesagt, ich will jetzt hier gar nichts gegen Emil sagen, das ist ja eine Legende, nee. Das weiß ich schon. Ja. Aber das ist halt so,
anders.
Ist ja nicht so Stand-up, weißt du,
nee. Genau,
es ist ja nicht dieses... Nee, nee. Ich erzähle jetzt persönliche Sachen aus meinem Leben. Also für mich ist Stand-up immer so ein bisschen Tragik in Comedy auch, weißt du? Also du erzählst aus deinem Leben, was dich beschäftigt und bringst auf die Bühne. Und Emil war ja dann eine Figur. So
genau.
Aber ey, super Typ. Also ja nicht
also gegen Emil sein. Der wusste auch schon, wie Timing funktioniert und wo irgendwie die Lacher sitzen, ja. Ich habe ja immer noch, wenn ich jetzt irgendwie Material schreibe, ja, oder als ich jetzt mein Soloprogramm zusammengezimmert habe, das sich ja immer noch auch dann verändert, ja. Jedes Mal, wenn man spielt, ist ja immer noch ein bisschen anders. Am Anfang immer gedacht, oh, kannst du sowas erzählen oder kannst du das erzählen? Dein neues Programm heißt ja auch grenzenlos, oder? Man darf alles. Und je persönlicher es ist, und das haben mir ja auch die Amis beigebracht, umso lustiger kann es dann auch werden, ne? Umso mehr ist es dann auch real, ja, und das war ein tolles Gefühl, mal zum ersten Mal zu erleben, wenn du dann was erzählst, wo du sagst, ah, kann man das oder soll man lieber nicht, und du machst es dann und kriegst dann diese Resonanz. Also ich glaube, ich habe in meinem Arbeitsleben noch nie, also außer jetzt vielleicht mit einer Band, wo du mal vor irgendwie 1500 Leuten bei einem Konzert ein Gitarrensolo spielst und dir läufst selbst irgendwie so kalt den Rücken runter, so Momente erlebt, die so ein Glücksgefühl geben, ne? Wenn du dir zu Hause irgendwas ausdenkst und sagst dann einen Satz und plötzlich lacht jemand und denkst, yes, das ist es,
so muss es sein,
Ja. Wie ist es bei dir, wenn ein neues Programm entsteht? Machst du das allein oder hast du noch enge Menschen, die da mit dir dran schrauben? Wie läuft das?
Nee, ich mache es tatsächlich allein, aber einfach deswegen auch. Also es gibt ja Autoren Anfang meiner Karriere habe ich auch mal probiert, aber ich habe da immer Mühe mit, weil eben, wie du gesagt hast, es ist ja persönlich.
Ja.
Und desto älter ich werde, ich meine, nächstes Jahr kommt meine 5. Show raus, dass du dann einfach schon merkst, so, du hast ja mittlerweile deinen Humor gefunden und es wird immer persönlicher.
Ja.
Also wenn ich überlege, was da für Geschichten drin sind, einfach die dann wirklich, ich rede über meinen Zusammenbruch, den ich mal hatte, Nervzusammenbruch. Und das sind ja so Story, die ich dann halt, ich mache daraus eine Gag-Story, aber weiß auch eben so dieses, ich meine, unser Leben ist ja absurd. Jeder von uns erlebt Sachen, wo man denkt so, ey, holy shit, ja, wie bin ich da durchgekommen? Und deswegen, ich mache das alleine. Ich teste das meistens immer schon dann so in meiner alten Show, zum Beispiel jetzt in Grenzenlos, die Show, die ich jetzt habe, habe ich immer eine Achterpause, so 5 Minuten, wo ich sage, okay, Leute, ich habe hier ein paar neue Sachen, auch mit Zetteln. Wie Chris Rock gehe ich dann hoch und sage, hey, hört mal zu, Leute, ich habe hier Ideen.
Ja.
Hört mal zu, keine Sorge, es ist umsonst. Es ist
zusätzlich. Kostet nicht extra.
Genau. Und deswegen, so mache ich das dann meistens und das funktioniert dann eigentlich auch ganz gut.
Ja. Spielst du eigentlich auch in der Schweiz?
Ja.
Wie nehmen die dich dann wahr? Die wissen natürlich, dass du in Deutschland irgendwie da richtig durchgezogen hast. Ja? Die
wissen, dass ich Schweizer bin.
Ja, ja.
Ähnlich, weil Zielgruppe ist ja trotzdem ähnlich. Ich mache es mittlerweile aber auch auf Deutsch in der Schweiz.
Ja.
Weil ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, ich habe dann so gespielt und so. Und dass da immer oft Deutsche da waren.
Und die haben dann nichts verstanden.
Schweizer, ne? Ja, die waren dann sauer. Weil ja. Die so, ja, wir kennen dich doch aus dem Fernsehen und so. Und deswegen mache ich es jetzt immer so auf Deutsch mit ein bisschen Schweizerdeutsch. Und es ist tatsächlich nicht groß anders. Ich kann gewisse Gags halt nicht machen, aber sonst ist es
ja das Gleiche. Und du sagst ja wirklich, also grenzenlos, es ist quasi kein Bereich in unserem Alltag und in unserem Leben, genau, der nicht auf die Comedy-Bühne kann, oder?
Ja, und das habe ich damals auch ein bisschen versucht. Und wir sind ja in einer gerade sehr politisch korrekten Zeit, ja?
Ja, das ist Wahnsinn. Also ja. Ich versuche es mal so, ich habe echt jetzt vorher auch noch überlegt, ob ich das jetzt erzählen soll, aber ich habe mit einem alten Radiokollegen heute noch telefoniert und der hat in einer Radiosendung, okay, was Grenzwertiges vielleicht gesagt, aber der ist von der Fangemeinde einer Band so dermaßen ins Visier genommen.
Das, oder?
ja.
Hätte ich es nicht sagen dürfen?
Ja, nein, du kannst ruhig sagen. Ich glaube, es gibt in der Woche jetzt auch noch ein großes SZ-Interview und bei DWDL hatte ich es gelesen. Und deswegen habe ich ihn angerufen und gesagt, das ist ja Wahnsinn, was da mittlerweile passieren kann. Jetzt kann man sich streiten, ob das okay war, was er gesagt hat oder nicht, aber er ist nun weit entfernt davon, auch nur in Ansätzen so etwas zu sein, wie das, was man ihm vorwirft.
Willst du meine Meinung hören, ja?
Ja.
Es war vollkommen in Ordnung, was er gesagt hat, weil ich habe das mitgekriegt. Ich kenne ihn von ein, zwei Mal sehen, mehr kenne ich ihn ja nicht. Ja? Also ich habe keine Verbindung zu ihm. Ich weiß nicht, ob er nett ist, ob er ein Arsch ist. Wäre mir auch egal. Ja? Ich habe mir das angehört, weil es mich interessiert hat. Come on. Der Typ macht eine Comedy-Sendung im Radio, macht sich über eine Band lustig, wie man sich früher halt über Tokyo Hotel lustig gemacht hat. Man kann darüber reden, ob die Gags platt sind. Ja. Aber was er gesagt hat, war nicht diskriminierend, es war nicht rassistisch. Und das hat mich so geärgert, weil Comedy darf Dinge aufs Korn nehmen. Und was da passiert ist, meiner Meinung nach nicht in Ordnung,
ja,
dass er da gekickt wurde.
Also die Geschichte ist ja auch die, dass ich dann mir gedacht habe, was habe ich nicht früher alles über die Kelly Family gesagt?
Natürlich.
Und, als ich noch beim Radio war. Und was für tolle Sendungen habe ich mittlerweile mit, ich glaube, ich habe sie alle durch, ja, die ganze Kelly Family im Fernsehen gemacht. Also in Live-Sendungen passieren einfach Dinge. Und ich glaube auch, dass ja John Cleese nicht ganz Unrecht hatte. Der hat ja mal eine ganze Rede dazu gemacht über diese Political Correctness. Ja. Und dass man sich echt auch mal so ein bisschen am Riemen reißen muss, inwieweit man dann auch den Finger danach in solche Wunden legt und ob es nicht auch einfach manchmal gut ist. Aber das ist eben die Zeit heute, ne? Dass relativ schnell über alle möglichen Kanäle sich ein Widerstand, in welche Richtung auch immer, zusammenrotten kann. Und dann muss man halt gucken, wie man damit umgeht, ja.
Ich bin auch gespannt, wo das hinführt und wie weit das uns Comedians betrifft. Weil ich merke es selber auch. Bei mir wurden irgendwelche alten Gags ausgegraben. Und ja. Ich bin ja auch auf der Bühne ein sehr harmloser Comedian eigentlich. Und wo ich einfach merke, so manchmal, es ist ja okay, wenn Leute was verändern wollen an sich. Aber ich habe das Gefühl, da wird an falschen Schrauben gezogen, wenn du jetzt irgendwelche Comedians angreifen willst.
Ja.
Für Gags auf der Bühne. Das ist, glaube ich, nicht unser Problem. Ich glaube, wir haben andere Probleme, weißt du?
Ja. Ja, und ich glaube auch, Menschen muss man ja auch zugestehen, eine Entwicklung durchzumachen. Ja? Selbst wenn Menschen irgendwann mal irgendwas gesagt haben, das heißt ja nicht mehr, dass sie heute so denken oder dass man vielleicht manches, was man irgendwann mal gesagt hat, heute anders sagen würde und so. Das muss ja eigentlich jedem Menschen, der sich entwickelt, auch zugestanden werden.
Kommt noch dazu, also wenn dann so Leute kommen und irgendwie so Sachen auspacken vor 10 Jahren bei irgendwelchen Comedians oder auch bei anderen Leuten, wo ich sage, ja, ey, jeder Mensch ändert sich oder verändert sich auch. Und auch, guck mal, auch die Wahrnehmung. Was war vor 20 Jahren noch okay zu sagen, was ist heute nicht mehr okay? Und deswegen muss man auch mit alten Leuten zum Beispiel ein bisschen anders umgehen. Wenn ich weiß, dass meine Oma früher Negerlein gesagt hat, nicht böswillig. Ja. Und dann muss man irgendwann sagen, hey, das sagt man heute nicht mehr. Ja? Aber das Zeiten ändern sich und so verändert sich alles. Und ich finde, gerade in Comedy muss man da aufpassen, wie korrekt man sein will, weil das ist ja auch ein bisschen die Macht von der Comedy, dass Comedy eben alles darf.
Ja. Ja. Ja, das. Also ich bin auch ganz gespannt, wo uns das irgendwie noch hin katapultiert, ja. Und vor allen Dingen, wenn man sich dann irgendwann eben nichts mehr traut, dann ist ja auch niemandem geholfen. Ja? Manche Dinge muss der, in Anführungsstrichen, der Narr ja auch mal aussprechen können, damit sich andere auch wieder dazu äußern können. Ja? Was mich beeindruckt hat, ich habe neulich einen Ausschnitt von dir gesehen, ich weiß gar nicht, hast du den auf Instagram, hast du den, glaube ich, geteilt, wo du gesagt hast, du hast Bedrohungen gekriegt und Leute haben gesagt, ja, ich breche dir die Beine oder was. wir finden dich. Und sagen, ihr müsst mich gar nicht suchen, ihr müsst nur ins Netz gucken. Ja, ihr wisst ja, doch, genau, wo ich auftrete. Ja?
Alle meine Termine, ich bin froh, wenn Leute mich finden. Das ist der Sinn von meiner Karriere, dass sie mich finden und dann zu meiner Show kommen. Naja, also Leute regen sich super schnell über Comedy auf. Das habe ich schon immer das Gefühl gehabt, also, dass sich Leute sehr schnell reinsteigen können, wenn irgendwas im Netz sind und sagen so, oh, ich bin aber nicht der Meinung von diesem Comedian.
Ja, ich hatte früher immer das Problem. Ich habe ja Live-Sendungen gemacht, ne, mit volle Kanne. Und wenn man dann irgendwann mal was gesagt hatte, was, da sind halt auch mal, du sagst halt in Live-Sendungen Dinge, die, wenn man sich ein bisschen mehr drüber Gedanken machen würde, dann würde man es halt so nicht sagen. Und dann, du Ingolf, du musst dich nochmal entschuldigen. Da sind ganz viele, die haben auf Social Media gepostet. Und ich habe immer gesagt, ey, dann macht man es ja noch größer jedes Mal. Wenn du sagst, wird es ja noch größer. Ja?
Natürlich.
Und ich weiß noch, am Anfang haben die Kollegen dann immer darauf bestanden, dass ich mich entschuldige. Aber es wurde immer noch schlimmer, also mit jeder Entschuldigung.
Ja, klar.
Und ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte damals. Es wurde immer noch schlimmer.
Gerade bei Social Media, die Leute, die ja dieses so einen Shitstorm in Gang bringen, die wollen ja Resonanz. Die wollen, dass was passiert.
Ja, ja.
Und wenn du dann drauf reagierst, dann reagieren die wieder drauf. Und das ist ja...
It's energy.
Genau. Ja, und deswegen, also in der Regel sollte man eigentlich das einfach ruhen lassen, dann ist gut.
Ja, ja, es wird immer größer. Und am besten sind diejenigen, die als Profilbild eine Rose haben und irgendwie Paul 2317 heißen oder so, ja?
Ja, ja, ja. Weißt du Bescheid.
Das ist klar. Aber ohne Instagram, Facebook und Co. geht eigentlich auch comedymäßig nichts mehr, oder? Also du brauchst es mittlerweile, um die Fans zu erreichen und auch zu sagen, hey Freunde, da spiele ich live und wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Ja.
Es ist Fluch und Segen zugleich, weil du bist super abhängig von der Reichweite. Ich meine, wenn ich überlege, wo ich angefangen habe, da war Facebook das Ding. Mhm. Und da hattest du unglaublich viel Reichweite am Anfang. Da habe ich mit meinen Videos, hatte ich Millionen Klicks drauf, weil du so viele Leute erreicht hast.
Ja.
Jetzt bei Instagram und so, du merkst, die drosseln die Reichweite, du erreichst sie nicht mehr, aber trotzdem musst du damit arbeiten, was du hast, dass überhaupt Leute mitkriegen, hey, ich bin da und da. Deswegen, du kannst halt auch ohne große Leute hinter dir, die dich in Fernsehshows buchen, Karriere machen, ja.
Ja, das ist ein großer Vorteil, dass man im Prinzip einfach nur gute, lustige Sachen machen muss, ne? Weil du die Kanäle hast, die auch TikTok kannst ja, wenn du Glück hast, mit einem Video plötzlich Hunderttausende erreichen, ne?
Ja, natürlich.
Wenn es irgendwie gut läuft. Also Leute, die sagen, die Zeiten sind irgendwie schlecht oder so, ich finde, eigentlich ist es die perfekte Zeit, dass jeder, der irgendwas macht, was andere begeistern kann, kann innerhalb von kürzester Zeit von 0 auf 100 gehen. Das dann allerdings irgendwie ein paar Jahre zu halten, ist dann aber eine Herausforderung. Ja?
Genau, das ist das andere. Ich glaube auch, wie du sagst, ich glaube, es ist heute viel einfacher, ins Rampenlicht zu kommen. Aber eben die Qualität ist ja überall so, das musst du dann halten. Auch, dass die Leute merken, das ist nicht nur, weil ich glaube gerade so TikTok und so, da kann man sehr schnell hochkommen. Aber es ist halt die Frage, wie viel Substanz ist dahinter? Aber ich glaube auch, wenn man kreativ ist, wenn man was machen will, ist eine gute Zeit.
Ja. Ich traue mich ja manchmal nicht, so Sachen dann, die ich jetzt Comedy mache, dann einfach auf Instagram zu stellen oder auf Facebook, weil ich dann auch denke, ah, ist es schon perfekt oder ist es schon gut genug? Und dann sagen sie, ja, der Nomsen, jetzt macht er Comedy, ha, ha, ha. Da hadere ich manchmal noch mit mir. Da habe ich noch so diesen Hang zum Perfektionismus, der ab und zu durchkommt, aber ich arbeite dran. Ja,
ja, und irgendwann musst du ja.
Ja, ja, klar. Also
es geht kein Weg dran vorbei.
Es war so lustig, als die ersten Auftritte waren, sagt mein Booker, ja, jetzt musst du da mal posten, wann du wo spielst und so. Und ich dann, ja, aber es ist doch, ich will doch erstmal gucken. Sollen doch jetzt gar nicht so viele kommen. Erstmal schauen, was geht und so. Ja, nee, das muss jetzt, oh ja, okay. Ja, ich arbeite dran, so ein bisschen. Bist du jetzt eigentlich mehr Deutscher inzwischen als Schweizer?
Nee, ich glaube, das werde ich nie sein. Ich glaube, ich werde immer Schweizer mehr sein. Aber ich fühle mich natürlich hier sehr wohl und ich habe ja ich habe mittlerweile mehr deutsche Freunde, deutsches Umfeld, also als andersrum. Aber ich meine, ich bin in der Schweiz groß geworden, bis 20. Ist meine Muttersprache. Ich rede mit meiner Familie Schweizerdeutsch.
Ja.
Ich werde trotzdem immer einen Tick mehr Schweizer bleiben.
Was machen eigentlich deine Eltern? Haben die mit Kunst irgendwas am Hut gehabt? Oder musstest du die überzeugen, dass du Schauspielschule hast? Die größten
Banausen der Welt, wirklich. Das ist ja gar nichts. Also mein Vater, der war so halber Fußballprofi, nebenbei eine Fliesenlegefirma. Also ich komme aus einer sehr sportlichen Familie.
Ja.
Und ich war verhältnismäßig immer das schwarze Schaf eigentlich. Also ich bin auch sportlich, aber die waren halt alle sehr talentiert. Und ich habe verhältnismäßig echt wenig Talent bekommen für das, was die hatten, weißt du? Also die können, mein Vater kann alles mit dem Ball und ich kann so ein bisschen was. Also deswegen hast du immer gemerkt, ah, okay, er ist der Sohn, der das nicht kann. Deswegen, nee, die hatten mit tatsächlich so Kunst, Schauspiel, Stand-up, gar nichts. Ich glaube, es war für die auch ein bisschen Schock, als ich in die Richtung gegangen bin, aber eher so aus Angst. Du kennst ja Eltern, mal sich Sorgen, was wird aus unserem Kind? Aber jetzt geht's, jetzt ist alles gut.
Ja, aber du bist ja auch sportlich, ne? Man sieht, du trainierst. Also dein Körper ist topfit, ja?
Ja, ich bin generell sportlich. Ja. Ich bin auch, guck mal, ich bin nicht so schlimm, wie es jetzt klingt. Ich bin nur im Verhältnis schlimm, weißt du? Genau. Wenn du halt Leute hast, die was super gut können, ja? Und du halt das nicht so gut kannst, dann bist du im Verhältnis so.
Aber hast du einen Waschbrettbauch?
Ein bisschen, ja.
Ein bisschen, ne?
Wo kommt jetzt die Frage?
Na, das ist so,
was ist das für ein Podcast eigentlich?
Ich habe ja hier so eine Wand, da stehen so meine Ziele und Wünsche drauf. Und da steht auch Waschbrettbauch drauf. Und ich bin zwar auf dem Weg, aber noch nicht ganz da. Also hast du da richtig hintrainiert oder war das eine zwangsläufige Folge von deinen sportlichen Aktivitäten?
Also guck mal, ich war immer sportlich, früher halt immer viel Fußball gespielt. Und generell sportlich, also ich war immer eigentlich dünn und fit. Mhm. Und dann Kraftraum mache ich ein bisschen aus Eitelkeit und weil es auch einfach ist. Das heißt, ich habe Geräte hier, ich kann da hingehen, ich kann was machen, ich muss nirgends hinfahren. Und da trainiere ich bewusst drauf hin und der Waschbrettbauch ist eher ein Ergebnis von den anderen Übungen, die du machst. Also ich trainiere jetzt nicht den Waschbrettbauch an sich. Wenn ich Gewichte stemme, spanne ich auch den Bauch an.
Ja, Waschbrettbauch kommt dann zufällig. Ja, nee, du trainierst einfach ein bisschen und dann plötzlich ist er da, sagt er, hallo, jetzt ist der Waschbrettbauch da.
Dass man den Bauch trainiert, wenn du gerne eine Übung machst, kommt er auch. Ja. Das ist wirklich so.
Ich bin gespannt.
Und du musst halt wissen, du musst halt eine gute Ernährung haben.
Ja, ich bin jetzt voll Ayurveda-mäßig unterwegs, seit 8 Wochen hier. Ganz, aber tut ja, gut. Gut. Hier ein bisschen Teechen, Pülverchen, kein Fleisch.
Ja, das ist so, Ayurveda ist super.
Ja. Hab ich auch mal gemacht. Ja. Läuft echt gut. Ja. Also kann man nicht klagen. Jetzt muss ich nur gucken,
also das nächste Mal, wenn wir hier reden, dann hast du auch einen Waschbrettbauch.
Ja, das habe ich neulich erst in einem Interview, wurde ich auch genötigt, mich auf den nächsten Sommer festzulegen. mal gucken. Man muss es ja mit Zeit machen. Ich habe immer in meinem Leben gemerkt, dass wenn man Dinge so verkrampft macht, dann wird es meistens nichts. Ja, also... Ein bisschen layback.
Das klingt gerade so lustig, wenn wir über Sport reden. Das ist so, ja, genau. Lass dir Zeit, gemütlich. Ja, genau. Stress bringt nichts.
Ja, okay. Ich bin ja, bevor ich Corona hatte, war ich echt gut unterwegs. Ne? Aber das hat mich dann irgendwie im März ereilt und dann...
Hat es Corona gehabt?
Ja, ich habe Corona gehabt, aber dann über den Sommer hat sich das wieder so verflüchtigt. Jetzt bin ich ja geimpft seit irgendwie, ich weiß nicht, seit 2 Wochen, glaube ich. Ja. Ja, mal gucken. Letzte Woche hatte ich eine Mixshow, da waren plötzlich wieder ganz viele Menschen, waren kaum ein Platz frei, alle eng beieinander, alle ohne Maske, alle am Lachen. War für mich toll, weil du endlich wieder die Gesichter siehst, aber irgendwie hat es sich schon komisch angefühlt. Also trotz irgendwie 2, 3G. Ich fühle mich relativ sicher, weil ich glaube, mir kann nun wirklich im Moment gar nichts passieren, aber ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Ja. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass es auf einmal wieder heißt, tschüss, hier keine Auftritte mehr.
Ja, aber ich habe ja gelesen, dass du sagst, nach dem großen Lockdown jetzt irgendwie überhaupt wieder zu spielen, hat dich so ein bisschen anders mit deinem Beruf und mit dem Publikum verbunden. Du hast ein bisschen die, ich weiß nicht, ob ich es richtig in Erinnerung habe, aber du hast gesagt, die Demut des Jobs hast du so ein bisschen gelernt, oder?
Tatsächlich, das ist wirklich so. Also guck mal, ich erzähle das gerne. Ich hatte mein letzter Auftritt, den ich hatte, war hier in Köln im E-Werk. Da waren zum ersten Mal fast 1000 Leute für meine Soloshow. Und ich dachte, okay, krass. Aber krass in dem Sinne, es war normal. Weil ich dachte, ja, ich bin ein guter Comedian, das ist meine Karriere. Ja. Leute kommen in meine Show.
Läuft.
Einfach normal. Genau, so muss es halt sein. Also ich war auch unzufrieden, wenn eben nicht eine gewisse Zahl da war. Weißt du, also in Großstädten, also alles unter 500 wäre ein Misserfolg, ja. Und jetzt ist einfach so, kein Schwein kauft Ticket, ja. Keiner geht mehr so gewollt. Und auf einmal spielst du halt vor 100 Leuten. Und dann habe ich auf einmal wieder gemerkt, so hey, ich habe so ein Glück, weil das, was ich hier tue, ich wollte das immer machen. Ich liebe das so sehr, das ist mein Traum. Und man lernt einfach wieder zu schätzen, dass überhaupt jemand kommt und dir zuhört. Und deswegen, das hat mir Corona eben gezeigt, diese Demut vor diesem Beruf eigentlich, mit welchem Glück ich da gesegnet bin, dass überhaupt jemand kommt in meine Show.
Also ich kann das nur unterstützen. Bei mir ist das natürlich nochmal auf einem anderen Niveau. 1000 hatte ich jetzt noch nicht in der Solo-Show.
Kommt noch.
Ja, I hope so, ja, weil ja. Je mehr da sind, umso größer, machen wir uns nichts vor, ist die Chance, dass überhaupt einer lacht, ja. Also
natürlich, das steckt an.
Und wenn mal einer anfängt. Aber ich genieße es einfach gerade, diesen Weg, weißt du, einfach zu gucken, was geht nicht und einfach diese kleinen Glücksgefühle. Und eben, weil ich es vorhin schon gesagt habe, einfach diese ganzen Comedians auch kennenzulernen. Es sind so viele coole Mädels und Typen dabei. Ich habe neulich eine Mixshow gespielt mit Marie-Therese, die kennst du, glaube ich, auch. Die hat Support von dir irgendwie gemacht. Das finde ich auch klasse, dass du Leute mitnimmst und sagst, komm, dann macht ihr mal vorher 20 Minuten. Oder ich weiß gar nicht, wie viel machen die dann?
Das ist ein bisschen viel.
Oder 10 Minuten oder
ja, schon eher sogar so 6 oder so. Tatsächlich. Ach. Weil das Problem ist halt der, ich bin ja schon lang.
Ja.
Und Support ist halt so, kommt natürlich auch drauf an, wer der Support ist. Also wenn der noch neuer ist, kriegt er halt weniger. Aber ich bin halt wirklich, wo ich sage, komm, aus Nettigkeit auch und ich mag ja die Person.
Ja.
Wenn jetzt aber irgendwie so ein Kumpel von Rebel Comedy sagt, hey, ich mach kurz Support bei dir, der kriegt dann 10. Ja. Aber es geht halt wirklich darum, dass du selber halt sehr lang bist und da machst du wirklich nur, Support ist kurz.
Ja.
Kurz hoch, mach ein bisschen was und Support ist auch hartes Training, weil das ist nicht so einfach.
Ja, die sind ja wegen dir da, die Leute, ne?
Genau, da kommt irgendjemand, den niemand kennt, das ist eher für die Leute ein Training. Das macht auch nicht immer Spaß, glaube ich.
Marie-Therese hatte mega Spaß, glaube ich.
Dann ist gut.
Doch. Du hast jetzt Rebel Comedy erwähnt, das war für dich auch ein wichtiger Schritt, oder? Mit der Truppe unterwegs zu sein. Da warst du ja so total. Eine Art, kann man das so sagen, Quotendeutscher, so ein bisschen?
Ja, ich war ja gefühlt bei denen der Ausländer.
Ja,
das waren ja alles Leute aus, ich sag's mal, Nahost. Ja, du hast alles Mögliche gehabt. Und ich war der Schweizer, also jeder hat Migrationshintergrund. Und das war auch natürlich gut für die Karriere, um gesehen zu werden, aber auch hartes Training. Ich habe mit da so tollen Leuten gespielt. Özcan Kosa war ja auch immer da.
Ja.
Benay Salambobal. Und das pusht gegenseitig so hart, weil du siehst, wie gut der eine ist. Also musst du auch gut sein. Und das war natürlich wirklich bestes Training für Stand-Up-Comedy.
Ja. Hat sich da so auch ein bisschen dein Look entwickelt in der Zeit? Also du bist ja, wenn man sich die Fotos anguckt, immer der Typ, der mit Waschbrettbauch und T-Shirt, ne? Und mal eine Lederjacke. Das ist so dein Style, ne?
Aber ich glaube halt, weil das auch mein Style im richtigen Leben ist. Also ich bin jetzt nicht so, aber natürlich, also was heißt Look? Ich glaube vielleicht dein Humor, dass man selber weiß, was man witzig findet, entwickelt sich da.
Nein, ich bin ja die ganze Zeit immer am Überlegen, echt, was ziehst du auf der Bühne an, weißt du? Ich nehme dann auch einfach immer irgendwas aus dem Schrank, wo ich sage, ah, da fühle ich mich wohl, das ist in Ordnung. Aber ich habe dann auch echt gesehen, weil das Auge ist in dem Fall natürlich auch mit und ganz, ganz viele haben am Anfang immer das Gleiche angehabt. Johann König immer das grüne Hemd. Mario Barth am Anfang immer ein gelbes T-Shirt. Anna Frei immer ein schwarzes oder ein dunkles T-Shirt an, ne? Das ist schon auch so ein bisschen...
Ich glaube ein bisschen, obwohl ich das jetzt nicht zu hoch werten würde, weil, also bei mir war es auch immer so, wo fühle ich mich wohl mit?
Ja.
Und ganz ehrlich, schwarz steht mir einfach. Hat nicht viele Vorteile. Nein, aber natürlich stimmt das. Du hast einen Wiedererkennungswert. Ja. Aber bevor man sich jetzt darüber Gedanken macht.
Erstmal geiles Programm schreiben, ne?
Ja, genau. Erstmal geiles Programm schreiben und danach kannst du Wiedererkennungswert. Aber du hast gut gesagt, wo du dich wohlfühlst, das ist am Anfang super wichtig.
Ja.
Weil wenn du dich wohlfühlst, hast du schon mal eine Person überzeugt hier im Raum. Das bist du selbst.
Ja. Wie ist es eigentlich bei dir, wenn du ein Programm schreibst? Ich habe mit Özcan Kosa neulich im Podcast drüber gesprochen, der merkt sich alles im Kopf. Mit Maxi Stettenbauer war ich letztes Jahr, glaube ich, Kaffee trinken. Der hat irgendwie so seine App und seine Evernote oder was er da auf dem Handy hat, wo er da immer alles reintippt. Ich hatte früher immer so, ich zeige es dir einmal, so kleine Notizhefte, die irgendwie immer vollgeschrieben werden. Ah, du hast auch.
Ja, auch. Ich habe alles möglich, also ich habe Notiz auf dem Handy, wo ich immer, wenn mir unterwegs was passiert, mit reingeschrieben. Dann habe ich, das hier ist so mein für feine Sachen, ja, also wenn es schon ein bisschen steht. Ich habe hier überall Blätter liegen, ich schreibe immer auf Blättern auch. Und das sind die Notizen aber für die neuen Gags.
Ja.
Und wenn irgendwann mal eine Story abgeschlossen ist, eben dann kommt die in das Buch hier, das ist quasi, dann ist die abgeschlossen. Aber dann ist die auch meistens im Kopf drin.
Ja.
Das ist wie, wenn du eine Geschichte erlebst mit deinem Kumpel, die super gut ist, die kannst du ja auch immer wieder weitererzählen.
Ja.
Weil irgendwann ist die Geschichte hier drin. Also,
ja. Und wie viele DIN A4 Zettel hast du dann für so ein Programm? Oder schreibst du es dir dann einmal nochmal auf und druckst es aus? Oder ist das...
Ich habe immer nur Stichwörter.
Ja.
Also selbst wenn ich das in dieses fertige Buch schreibe, ist das sehr stichworthaltig. Aber für mich einfach so wichtige Sachen, wo ich weiß, also welche Punkte ich durchgehe. Ja. Also ich würde sagen, wenn das eine fertige Nummer ist, die 10 Minuten geht, sind das dann vielleicht 10 Wörter, mehr nicht.
Ach.
Aber dann weiß ich das, weil ich weiß ja, was die Kernpunkte sind. Nur für mich, dass ich nicht einen Gag vergesse oder so, dann kommt der Punkt, dass ich so eine kleine Auflistung habe. Mhm. Aber ich könnte jetzt nie, ich musste kürzen, ich habe für Sky meine Soloshow aufgezeichnet. Mhm. Und da musste ich zum ersten Mal in meinem Leben den kompletten Text eine Stunde runterschreiben. Ey, ich bin durchgedreht. Also es war wirklich so Wort für Wort, ja. Wollten die alles haben. Und das war für mich eine sehr komische Erfahrung. Dann wirklich so. Und da habe ich versucht mit diesem, du kennst doch, wenn diese Sprachsteuerung, wenn du sprichst und es nimmt, schreibt es für dich.
Ja, ja.
Das Problem ist, ich bin so ein Nuschelkopf, der hat mich nie verstanden. Ja, das war genau. Das größte Kauderwelsch, was ich je runtergeschrieben habe.
Ich habe in meinem Handy, ich weiß nicht, das wechselt immer zwischen Deutsch und Englisch. Und ab und zu diktiere ich dann irgendwas und dann schicke ich es ab und dann ist irgendwas. Und dann kommt zurück, hä, was soll denn das? Das ist wieder umgestellt. Keine Ahnung, ja. Ich finde das noch total interessant, dass ich so zeitmäßig, wie lange ich rede, das weiß ich. Ne? Also durch Live-Sendungen im Fernsehen und Radio hast du so ein Timing-Gefühl, dass du weißt, okay, das ist jetzt eine Minute und das sind zwei. Aber wenn du dann so ein Programm runterschreibst, ich habe neulich 2 Shows an einem Tag gespielt, irgendwo in der Eifel. Ja. Und wollte 2-mal das gleiche spielen. Das war ja auch der gleiche Text. Aber beim 2. Mal hat die erste Hälfte nicht 50 Minuten gedauert, sondern fast 60. Ja, obwohl es genau das Gleiche war. Und da dachte ich mir, woher kommt das? Ne? Und dann sehe ich, okay, die Leute haben einfach mehr gelacht.
Mehr gelacht, anderes Timing, sofort, ja, das macht viel aus.
Aber man muss halt echt aufpassen, weil ich habe auch gehört, dass es Kollegen gibt, die über andere Kollegen sagen, ja, der spielt ja 3 Stunden. Da gehen ja die ersten dann schon nach 2,5 und so. Ich glaube auch so 2-mal eine Dreiviertelstunde, Stunde ist eine gute Länge.
Ja, also ich finde, also mir ist egal, was die anderen Kollegen machen, ja. Aber ich persönlich bin auch der Meinung, zu lange bringt dir nichts, weil die Leute sind ja auch nur bis zu einem gewissen Grad aufnahmefähig. Ja. Und die ganze Zeit jemandem zuzuhören, der spricht, ist anstrengend mit der Zeit. Ich finde, 2x45 Minuten finde ich vollkommen in Ordnung. Ja. Also mehr braucht es.
Ich kenne das nur früher mal von Bands, weißt du, wenn du so im Halbsuff und schon Schlagseite hattest, in irgendeiner Tenne oder auf irgendeinem Harley-Treffen und dann sagst, okay, noch eine Zugabe und noch eine und noch eine und die Leute rasten immer mehr aus und du denkst, ich war dann immer derjenige, der gesagt, nee, jetzt komm, Jungs, lass uns aufhören, die sollen beim nächsten Mal wiederkommen. Ja. Und da kannst du dich auch tot spielen, also als Band, ja.
Ich weiß nicht. Ja, aber ich glaube auch Stand-up auch. Ich glaube auch, es ist wirklich so, man soll die Leute immer hungrig gehen lassen.
Ja, das ist nie schlecht. Sag mal, weil ich jetzt gerade Musik erwähnt habe, es gibt ja zu diesem Podcast auch eine eigene Playlist, die heißt Der beste Song der Welt. Was ist denn für dich der beste Song der Welt? Gibt es irgendeine Nummer, mit der du auch irgendwas verbindest, wo du sagst, das ist für mich, das ist die Nummer?
Du fragst hier so.
Hätte ich dir das vorher sagen sollen?
Musikalischen Banausen.
Echt, oder?
Ich bin auch nicht musikalisch, leider.
Ja, aber du hast doch bestimmt Songs, die du hörst, oder?
Ja, ich höre ab und zu auch Songs, das stimmt. Aber das ist eigentlich nicht so krass. Es gibt so Leute, die halt wirklich so in ihrem Leben Musik haben. Also wenn die aufräumen oder so, habe ich nicht. Ich mag die Stille tatsächlich.
Echt?
Ich bin gerne mit mir allein. Ey, total.
Ja, aber ich kann jetzt nicht auf die Playlist einfach 60 Sekunden nichts packen.
Nein. Wie heißt diese eine von Wake Me Up von Avicii, Avicii heißt er so, oder weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, weil ich habe den damals, da war ich mit Kristall in Amerika, wir haben da auch Stand-Up gemacht.
Ach.
Und da kam der gerade raus und ich verbinde mit dem sehr viel, ich bin viel gehört, da wurde ich auch noch gerade verlassen im Urlaub. Und da habe ich den immer gehört, weil ich fand den irgendwo auch so ein bisschen melancholisch mit diesem...
War der sicher auch, ne? Mittlerweile ist er ja nicht mehr unter uns, also... Der ja, hat es auch nicht dazu. Einfach, ja.
Und deswegen, wenn du den auf die Playlist setzen willst, es wäre mir eine Ehre.
Ja, genau. Dann mache ich das sehr gerne. Jetzt hast du es gerade mit einem Halbsatz gesagt, ihr wart in den USA und habt auch gespielt. Das heißt, ihr seid einfach auch zu den Mixshows gegangen und zu den Open Mics genau. Und habt euch einen Spot besorgt.
Ja. Und war auch zum Beispiel eine Laugh Factory.
Ach, cool.
Auch
Los Angeles.
Aber das waren halt so, guck mal, das waren so Spots, was ich krass fand. Da saßen dann... Das war nicht wie bei uns Open Mic.
Ja, das sind nur Comedians natürlich, ne?
Genau.
Ja, das
genau. Sind Comedians und hören dir zu. Das Gute war halt, dass Chris und ich ganz gut funktioniert haben, weil die das natürlich super lustig fanden, dass da so 2 Trottel aus Deutschland kommen.
Ihr habt das auch gemeinsam dann gemacht auf der Bühne, oder?
Nee, oder ich war immer vorher immer so ausgelost, wer zuerst muss, weil wir beide trotzdem nervös waren auf Englisch. Und ich weiß auch, wir mussten sehr lachen, weil in Deutschland wir improvisieren gerne. Weil wir sind da ganz beide schlagfertig. Das heißt, wir gehen auf die Bühne und wenn uns nichts einfällt, dann quatschen wir mit den Leuten. Ja?
Ja.
In Amerika, wir sind jetzt beide Englisch nicht die Perfekten, ist das wie was anderes. Und ich habe noch zu Chris vorher gesagt, okay, ich muss einfach auf die Bühne gehen und mich genau an meinen Text halten, den ich ja gelernt habe. Ja. Kein Problem. Und ich gehe hoch und ich war so nervös, dass das Erste, was mir einfällt, ja klar, ich muss mit denen reden. Also habe ich da einfach angefangen, auf Englisch mit denen zu reden. Hat irgendwie funktioniert, weil ich eben ein Trottel bin, der nicht gut Englisch kann. Dann war das lustig, aber das war eher just for fun. Also wir haben da jetzt nicht so viel gelernt, glaube ich.
Ja, ich fand das total klasse, dass eben die dieses Schubladendenken nicht haben und sagen, okay, da kommt ein Deutscher. Bei mir war es dann so, dass sie gesagt haben, okay, dann lass ihn einfach mal. Und mein erster Satz war, bei I'm Ingo, I'm from Germany and I'm trying to be funny. Ne, das fanden die schon lustig, dass ein Deutscher überhaupt gut, witzig sein will. Und das war ein ganz gutes Entree, ja. Aber die Erfahrung, ich finde, das ist auch genial, ja. Also ich habe dann auch so diese Open-Mic-Geschichte gemacht, wo ich am Anfang gar nicht wusste, warum lachen die jetzt nicht, bis mir jemand erklärt hat, dass da nur Comedians sitzen.
Ja, das ist richtig krass, das ist richtig so, echt.
Ich war mir auch gar nicht bewusst, dass es im Prinzip eine große Ehre ist, dass du da überhaupt mitmachen darfst dann bei so Open Mics, weil die sich dann auch über Wochen da teilweise bewerben und so in New York. Und am Ende, weil es irgendwie ganz lustig war, kriegte ich dann noch so ein Black Chip. Da darfst du dann quasi immer mitmachen, wenn du wiederkommst. Aber da war es dann auch schon bald vorbei mit meinem New York-Aufenthalt. Den habe ich dann weiter verschenkt an eine Comedian, die das total klasse fand. Also habe ich auch noch ein gutes Werk getan.
Du bist einfach zu nett.
Ja, genau. Ich bin da viel zu nett. Aber Amerika war das Einzige, wo du dann auch ein bisschen Lampenfieber hattest? Oder hast du in Deutschland auch noch ab und zu?
Ich hatte auch Lampenfieber, aber halt nicht mehr so krass jetzt in dem Sinne. Aber ich hatte schon viele Erlebnisse, wo ich dann dachte, oh, weißt du, wichtiger Auftritt oder ganz viele Leute. Aber sagen wir jetzt mal so, in meiner Solo-Show eigentlich in der Regel nicht. Ich weiß, was ich tue und ich weiß auch, wie es ist, wenn die Leute mal nicht so gut drauf sind. Was ich meine, also ich habe auch die Erfahrung, ich weiß einfach, ich habe alles erlebt. Ich habe vor 6 Leuten gespielt, eine Solo-Show, ich habe aber vor 1000 Leuten gespielt. Es kann mich nicht mehr so viel schocken, deswegen Lampenfieber hält sich in Grenzen, ja.
Ich kann mir vorstellen, ich habe dich ja auch in vielen Fernsehsendungen gesehen, wo dann auch andere Kollegen irgendwie mit dabei sind, dass das dann schon nochmal eine Challenge ist, ne? Da so cool rauszugehen, wenn man bei Dieter nur zu Gast ist oder so und dann...
Ja, sicher.
Ja?
Ja, doch. Aber auch da kommt es immer auf die, es kommt ja immer darauf an, wie oft macht man etwas, weißt du, was ich meine? Also ich weiß, wo ich einmal bei Dieter nur war, bei ihm nur im Ersten, das erste Mal war ich richtig nervös, weil zum ersten Mal stehst du da mit Leuten wie Thorsten Sträter, mit der Maya, das war vor 5 Jahren oder so. Ja. Aber wenn du natürlich eine Sendung sehr oft machst, ja, ich bin in der Spätschicht sehr oft, das ist eine Kabarettsendung auf dem SWR, dann gewöhnst du dich dran. Du kennst das Umfeld, du kennst die Leute und irgendwann ist es ein Beruf. Irgendwann weißt du, ich gehe jetzt raus und mache meine Comedy. Und
einer, der sehr viel Spaß macht. Was würdest du mir auf meinem Weg, der noch ganz am Anfang ist, noch mit auf den Weg geben in Richtung Comedy?
Unbedingt ein Sixpack. Das ist
genau.
Nein, ich sage immer so, es gibt einen einzigen Tipp und das heißt spielen. Ja. Einfach auf die Bühne gehen und immer wieder und wieder. Und der Rest kommt von alleine, weil was weiß ich, wo dein Talent sind, was weiß ich, was dein Humor ist. Das wirst du selber rausfinden.
Manchmal findet man es auch für sich selber dann erst raus, ne? Wenn man auf der Bühne
ist. Genau, ja. Nicht manchmal, immer.
Ne? Ja.
Immer. Man muss es erst selber finden. Warum bist du lustig?
Ja.
Ich weiß es nicht, aber du wirst irgendwann rausfinden.
I hope so. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Echt,
ja, war cool.
Weiter viel Erfolg und hoffentlich auch bald mal wieder von Angesicht zu Angesicht im echten Leben und nicht nur hier übers Internet und virtuell. Ja? Bleib sehr gesund sehr und weiter viel Erfolg. Danke dir.
Danke, ciao.
Alle Live-Termine von Alain und auch seine Social-Media-Kanäle findest du auf seiner Homepage, die ich dir selbstverständlich in den Shownotes verlinke, genauso wie mein Buch Hilfe, ich bin zu nett, indem ich ja meinen Weg aus der Nettigkeitsfalle hin in ein ganz neues Lebensgefühl beschreibe. Folg mir gerne auf Instagram oder Facebook und teile dein Feedback zur Folge unter den Beiträgen oder schick mir einfach eine Nachricht. Die Playlist zum besten Song der Welt gibt's wie immer auf meinem Spotify-Kanal und ich fände es natürlich klasse, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Danke dir dafür und bis zum nächsten Mal.